Friedrich August von Hayek. Der Weg zur Knechtschaft. Blink Nummer 1. Der Individualismus gehört zu den größten Errungenschaften der abendländischen Kultur. Der Individualismus hat einen schlechten Ruf, weil viele ihn mit Eigennutz, Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit in Verbindung bringen. Dabei übersehen wir schnell, dass der Individualismus eine der größten Errungenschaften der abendländischen Kultur und ein Wesensmerkmal einer freien Gesellschaft ist. Jeder Mensch gilt als oberster Richter seiner eigenen Ziele, Überzeugungen und Handlungen. Innerhalb bestimmter Grenzen ist der Mensch frei, nach seinen Vorstellungen und Neigungen zu leben. Niemand darf ihm dieses Recht vorenthalten. Diese Grundsätze sind für uns heute eine Selbstverständlichkeit, doch noch vor wenigen Jahrhunderten standen sie, wie ein Luxusgut, nur einigen privilegierten Menschen zu. Im Mittelalter waren zum Beispiel viele Menschen Leibeigene und damit Eigentum der Mächtigen und Reichen. Der Individualismus entwickelte sich auf der Grundlage des Christentums und der Philosophie des klassischen Altertums. Er kam zum ersten Mal während der Renaissance zur vollen Blüte. Von da an schlug er in der abendländischen Kultur immer mehr Wurzeln. Ein wichtiger Motor dieser Entwicklung war der Handel. Von den Handelsstädten Norditaliens breitete sich der Individualismus nach Frankreich, Deutschland, in die Niederlande und nach Großbritannien aus. Von dort wiederum fand er seinen Weg nach Amerika. Nach und nach fielen in den verschiedensten Ländern die Schranken für die freie Betätigung eines jeden Menschen. Die bedeutendste Folge dieser Entwicklung war die freie Entfaltung der Wissenschaften und des Wirtschaftslebens. Sie mündete schließlich im 19. Jahrhundert in der industriellen Revolution und führte zu einem breiten Ausstieg aus Armut und Unterdrückung. Blink Nummer 2. Freie Marktwirtschaft setzt auf individuelle Freiheit, während Planwirtschaft sie bewusst ausschaltet. Auf die Frage, wie die Wirtschaft in einem Land geregelt sein soll, lassen sich als mögliche Antworten zwei grundverschiedene Konzepte gegenüberstellen. In einer Planwirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft werden alle Wirtschaftsvorgänge planmäßig und zentral gesteuert. Güter, Dienstleistungen, Preise und Löhne werden von einer staatlichen Zentrale in einem Gesamtplan festgelegt und die Wirtschaft muss diesem folgen. Es wird zum Beispiel genau vorgegeben, wie viele Kilogramm Brot pro Einwohner und pro Jahr hergestellt werden sollen. Die Aufgabe der Unternehmen besteht darin, so lange und so viel zu produzieren, bis die vorgeschriebene Menge erreicht ist. Auch die Zuteilung der Güter wird von der Planstelle bestimmt. Sie kann zum Beispiel in Form von Lebensmittelmarken erfolgen. Der Kerngedanke einer Planwirtschaft ist also die bewusste Kontrolle und Lenkung des gesamten Wirtschaftslebens. Ein typisches Beispiel für eine zentral verwaltete Wirtschaftsordnung war die UdSSR. Heute gibt es in Nordkorea oder Kuba noch planwirtschaftliche Wirtschaftssysteme. Einen gegenteiligen Ansatz verfolgt die freie Marktwirtschaft. In ihr wird jedem Einzelnen volle wirtschaftliche Entscheidungs- und Handlungsfreiheit gewährt und der Staat kann keine Vorschriften darüber machen, was zu welchem Preis und zu welcher Qualität verkauft wird. Die Aufgaben des Staates beschränken sich lediglich auf folgende Felder: Schutz von Eigentum, Schaffung von sozialer Sicherheit, Bereitstellung eines Zahlungsmittels und Erhaltung des Rechtssystems. Die Steuerung der Wirtschaft wird allein dem Markt und damit dem Gesetz von Angebot und Nachfrage überlassen. Im Gegensatz zur Planwirtschaft steht in der freien Marktwirtschaft das Individuum im Mittelpunkt. Jeder kann seine Ziele selbst setzen und sie eigenverantwortlich verfolgen. Die Aufgabe des Staates besteht darin, die besten Voraussetzungen für freien Wettbewerb und individuelle wirtschaftliche Freiheit sicherzustellen. Blink Nummer 3. Privateigentum ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für individuelle Freiheit. Planwirtschaft und Marktwirtschaft unterscheiden sich stark in der Frage des Privat- und Gemeineigentums. Im Sozialismus, der sich der Planwirtschaft verschrieben hat, wird gefordert, sämtliches Privateigentum wie Grund und Boden, Produktionsmittel, zum Beispiel Industrieunternehmen, Bodenschätze und Banken, in Gemeineigentum und somit in die Hände des Staates zu überführen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen in einer Marktwirtschaft ist dagegen die Garantie, dass jeder Bürger Privateigentum besitzen kann. Das schützt nicht nur die Menschen mit viel Eigentum, sondern auch diejenigen, die nur wenige oder gar keine Besitztümer haben. Die Rechnung ist einfach. Wenn sich die Herrschaft über die Produktionsmittel auf viele unabhängig voneinander agierende Menschen verteilt, sind wir niemandem ausgeliefert. Liegen dagegen alle Produktionsmittel in einer Hand, sei es in der Hand der Gesellschaft oder eines Diktators, dann hätte derjenige, der diese Herrschaft ausübt, uns komplett in seiner Gewalt. Die Folgen? Der Einzelne verliert die Freiheit, sein Leben selbstbestimmt zu führen und muss den Befehlen gehorchen, die ihm diktiert werden. Das soll nicht bedeuten, dass es in einer Marktwirtschaft immer fair zugeht und keine Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Doch die Abhängigkeiten in einer Marktwirtschaft sind schwächer ausgebildet und die grundsätzliche Freiheit des einzelnen Menschen bleibt unangetastet. Blink Nummer 4. Die wirtschaftliche Absicherung aller darf die Freiheit des Einzelnen nicht gefährden. Was ist Freiheit wert, wenn der Mensch Hunger und Kälte leiden muss? Nicht viel, glauben die Anhänger der Planwirtschaft. Ihrer Auffassung nach ist die wirtschaftliche Sicherheit wichtiger als die Freiheit. Sie muss dem Menschen vom Staat gewährt werden, um ihn vor Armut, Ausbeutung und anderen Ungerechtigkeiten zu schützen. Als Konsequenz daraus fordern sie ein starkes Eingreifen des Staates in den Markt oder sogar eine Zentralplanung, die das komplette Wirtschaftsleben lenkt. Nur so lässt sich ihrer Meinung nach garantieren, dass jeder seinen Teil vom Kuchen abbekommt und sich nicht ein exklusiver Klüngel aus Reichen und Mächtigen an Champagner und Kaviar labt, während die Armen und sozial Schwachen auf trockenem Brot kauen. Es steht außer Frage, dass der Staat und die Politik dafür verantwortlich sind, Sicherheit gegen bittere Not und Armut zu gewähren. Doch darf der Wunsch nach Sicherheit nicht dazu führen, dass die Freiheit des Einzelnen geopfert wird. Denn in einem Staat, der, egal mit welchen wohlwollenden Zielen, die Planung des gesamten Wirtschaftslebens übernimmt, läuft es schlussendlich immer darauf hinaus, dass er über Gut und Böse, Haben und Nichthaben, richtig und falsch entscheidet. Denn ein solcher Staat befiehlt, was jeder Einzelne erhält, welchen Beruf er nachgeht und was er im Leben erreichen kann. Und der Mensch muss diesem Befehl folgen. Auf der Strecke bleibt dabei seine Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und seine eigenen Ziele zu verfolgen. Blink Nummer 5. Das Wirtschaftsleben ist zu komplex, als dass ein zentraler Planer es lenken könnte. In einer gut funktionierenden Planwirtschaft besitzt der Planer jederzeit alle Informationen über Nachfrage, Interessen, Bedürfnisse, Geldmenge und Produktionskapazitäten einer Gesellschaft. Nur auf dieser Grundlage kann er Entscheidungen treffen, die weder zu Überschüssen noch zu Engpässen in der wirtschaftlichen Versorgung führen. Doch wie soll das in der Realität einer schier unendlich komplexen Welt funktionieren? Die offensichtliche Antwort? Überhaupt nicht. Eine zentrale Planungskommission kann nie alles wissen. Die Komplexität des Wirtschaftslebens muss sie zwangsläufig überfordern und zu falschen Entscheidungen führen. Es ist unmöglich, dass ein Einzelner oder eine kleine Gruppe das gesamte Wirtschaftssystem überblicken, verstehen und lenken kann. Sich dieser Wahrheit zu verweigern, führte zum Beispiel dazu, dass in der Sowjetunion im Übermaß Schuhe produziert wurden, die keiner wollte. 800 Millionen Paare, 3 pro Staatsbürger und Jahr. Da die Schuhe nichts taugten, standen die Menschen lieber stundenlang in der Eiseskälte vor dem Kaufhaus an, um ein paar aus dem Ausland importierter Schuhe zu ergattern. In der freien Wirtschaft gibt es dieses Problem nicht. Dort regelt sich alles durch Angebot und Nachfrage. Wird ein bestimmtes Paar Schuhe zu einem bestimmten Preis gekauft, dann weiß der Produzent, dass Nachfrage nach seinem Produkt besteht. Werden die Schuhe nicht verkauft, dann sinkt der Preis, bis das Produkt Abnehmer findet oder es verschwindet vom Markt. In der Sowjetunion wurden Schuhe nicht für die Menschen, welche die Schuhe tragen sollten, hergestellt, sondern für Gosplan, das Staatskomitee für Planung, das die Produktionsquoten bestimmte. Und die Pläne von Gosplan hatten wenig mit der realen Nachfrage gemein, weshalb Arbeitskräfte und Ressourcen auf ein nutzloses Produkt vergeudet wurden. Blink Nummer 6. Planwirtschaft und Demokratie sind miteinander unvereinbar. Eine Planwirtschaft ist darauf ausgerichtet, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wie man dieses Ziel letztendlich bezeichnet, ist egal. Man kann es das Gemeinwohl nennen, das Gemeininteresse oder, wie Karl Marx und Friedrich Engels, soziale Gleichheit und Gerechtigkeit. Alle Maßnahmen in einer Planwirtschaft dienen dem Zweck, dieses eine Ziel zu erreichen. Wenn sich allerdings die Wünsche, Hoffnungen und Träume der Menschen mit dem Ziel nicht vereinbaren lassen, dann ist für sie kein Platz. Die erste autoritäre, nicht demokratische Handlung ist die Aufstellung des Plans, der zu dem vorgegebenen Ziel führen soll. Dieser kann, vergleichbar mit einem Feldzug, nicht demokratisch entworfen werden. Schlussendlich wird die Gruppe, die den Plan entwirft, der Allgemeinheit ihre Vorstellungen aufzwingen. Von den Menschen, die sich dem Plan und seinem Ziel unterordnen sollen, werden keine vernünftigen Überlegungen verlangt, sondern vor allem das Bekenntnis zu einer Weltanschauung, wie es zum Beispiel der Sozialismus fordert. Ist der Plan einmal in Kraft getreten, müssen von den Bürgern dem Plan dienliche Handlungen eingefordert werden. Nicht das Gewissen des Einzelnen ist ausschlaggebend, sondern die Zweckmäßigkeit, das angestrebte Ziel zu erreichen. Die Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist, dass jede abweichende Meinung unterdrückt wird und die persönliche Freiheit immer hinter dem gemeinsamen Ziel zurückstehen muss. Im Extremfall heiligt der Zweck, den Plan zu erfüllen, jedes Mittel, egal was das für den Einzelnen und sein Wohlergehen bedeutet. Blink Nummer 7. In einer Planwirtschaft ist keine Rechtsstaatlichkeit möglich. Ein Rechtsstaat ist auf Regeln und Vorschriften aufgebaut, innerhalb derer jeder Mensch frei ist, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Diese Normen sind die Grundlagen für eine gerechte Gesellschaft, denn sie gelten für alle gleichermaßen und dürfen niemandem Nutzen oder Vorteile bringen. In einer Planwirtschaft ist diese Form der Rechtsstaatlichkeit unmöglich. Eine Planwirtschaft misst den verschiedenen Interessen und Wünschen der Bevölkerung einen unterschiedlichen Wert bei. Offene Fragen werden nicht nach feststehenden Grundsätzen beantwortet, sondern nur von Fall zu Fall, je nach Situation und politischem Zweck, was bedeutet, dass das Rechtssystem von Willkür dominiert wird. Eine Planstelle muss zum Beispiel beantworten, wie viele Schweine aufzuziehen, welche Kohlebergwerke zu bearbeiten oder zu welchem Preis Schuhe zu verkaufen sind. Doch wie diese Entscheidungen getroffen werden, hängt immer von der jeweiligen Situation ab. Die unterschiedlichen Interessen werden gegeneinander abgewogen und schließlich urteilt eine kleine, privilegierte Gruppe über die Priorisierung der verschiedenen Anliegen. Mit anderen Worten, in einer Planwirtschaft muss das Gesetz Maßnahmen erlauben, die willkürlich sind. Somit entsteht Despotismus. Ein Rechtsstaat gleicht einer Aufstellung von Wegweisern, an denen sich jeder orientieren kann, während er durchs Leben geht. In einer Planwirtschaft wird hingegen ein gemeinsamer Weg vorgeschrieben und wer diesem nicht folgt, muss jederzeit mit unvorhersehbaren Strafen rechnen. Blink Nummer 8. Totalitäre Regime lieben zentral gesteuerte Wirtschaften. Der Nationalsozialismus glomm in den 1920er Jahren in Deutschland auf, kam 1933 mit Hitler an die Macht und brachte im Zweiten Weltkrieg den europäischen Kontinent an den Rand des Abgrunds. Von Anfang an waren die Nationalsozialisten die Todfeinde der Sozialisten. Sie verachteten sich gegenseitig aufs Äußerste und bekämpften sich gewaltsam. Doch lassen sich beim Vergleich ihrer jeweiligen politischen Ansprüche und Handlungsweisen Parallelen finden. Gemeinsamkeiten gab es zum Beispiel in der Art der Kommunikation. Der Hang zu Großkundgebungen und das schreiende Rot der Fahnen und Plakate, die Straßenumzüge der Parteigänger und die Propagandafahrten der Mannschaftswagen mit wild gestikulierenden Anhängern. Auch den totalitären Anspruch, dass ihre Partei großen Einfluss auf das Leben des einzelnen Mitglieds ausüben sollte, teilten sich Nationalsozialisten und Sozialisten. Sport und Spiel wurde in Parteiklubs organisiert. Parteimitglieder mussten Gruß und Anrede lernen, um sich von anderen Menschen zu unterscheiden. Zellen und andere Vorkehrungen trugen dazu bei, das Leben des Parteimitglieds zu überwachen. Doch die größte Gemeinsamkeit zwischen Nationalsozialisten und Sozialisten lag in ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen. Beide strebten, wenn auch mit unterschiedlicher Zielsetzung, eine zentral gesteuerte Wirtschaft an. Konkrete planwirtschaftliche Maßnahmen der Nationalsozialisten waren zum Beispiel die Abschaffung der freien Marktwirtschaft in der Landwirtschaft sowie die komplette Ausrichtung der deutschen Wirtschaft auf Autarkie und Kriegsfähigkeit im Zuge des Vierjahresplans von 1936. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, unabhängig von der dahinterstehenden politischen Zielsetzung entwickelt Planwirtschaft immer eine katastrophale Eigendynamik, an deren Ende die Zerstörung von Rechtsstaat und Demokratie sowie die totalitäre Beherrschung der Gesellschaft durch eine politische Elite stehen. Blink Nummer 9. Totalitäre Systeme bringen bösartige Machthaber hervor. Gerade in Zeiten politischer Unruhen oder wirtschaftlicher Not neigen viele Menschen dazu, nach einem guten oder wohlmeinenden Diktator zu rufen. An ihn knüpfen sie die Hoffnung, dass er die quälenden Abstimmungs- und Wahlprozesse einer Demokratie überflüssig macht, stattdessen durchregiert und so das Wohl aller ermöglicht. Hinter dieser Hoffnung steht der Gedanke, dass ein totalitäres System nicht per se etwas Schlechtes sei, sondern bloß mit den besten, klügsten, gerechtesten Führungspersönlichkeiten besetzt werden müsse, um gut zu funktionieren. Der Wunsch nach einem wohlmeinenden Diktator mag nachvollziehbar und verlockend sein, realistisch ist er jedoch nicht. Denn eine mögliche Konsequenz aus der Sehnsucht nach einer starken Persönlichkeit, die das Land wieder zu wirtschaftlichem und sozialen Wohlstand bringt, sind Führer wie Hitler, Stalin oder Mussolini. Dazu sagte der amerikanische Ökonom F.H. Knight, die Wahrscheinlichkeit, dass die Mächtigen in einer Diktatur ihre Macht verabscheuten, sei ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ein ungewöhnlich zart beseiteter Mensch die Stelle eines Peitschenmeisters auf einer Sklavenplantage erhalte. Die mächtigsten Posten in einem totalitären System erfordern, wie die Stelle des Peitschenmeisters auf der Plantage, die Bereitschaft zum Bösen. Man muss in der Lage sein, Grausamkeiten auszuüben, einzuschüchtern, zu betrügen und zu spionieren. All diese verwerflichen Dinge stehen in einer totalitären Gesellschaft auf der Tagesordnung. Danke, dass du dir unsere Blinks zu dem Buch Weg zur Knechtschaft von Friedrich August von Hayek angehört hast. Im Kern geht es darum, ein auf Planwirtschaft beruhendes Staatswesen ist mit der Aufrechterhaltung menschlicher Freiheit, Demokratie und rechtsstaatlichen Prinzipien unvereinbar. Knechtschaft und Unterdrückung sind die wahrscheinlichsten Folgen. Wie haben dir unsere Blinks gefallen? Schreib uns deine Meinung an remember@blinkist.com mit dem Betreff Weg zur Knechtschaft. Danke!